Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 22. April. Heute geht es bei uns um Folgendes. Die Klimaerhitzung schreitet voran, die Auswirkungen davon sind auch in Europa zu spüren. Der heute publizierte Bericht für das vergangene Jahr des EU-Klimaerhitzungsdienstes Copernicus wirkt alarmierend. Und Paris putzt sich heraus für die Olympischen Sommerspiele. Junge, unbegleitete Flüchtende, die auf der Straße schlafen, passen nicht ins Stadtbild. Sie werden aus der französischen Hauptstadt gedrängt. Nun haben mehrere hundert Jugendliche ein Haus im Osten von Paris besetzt.
Heute sind wir gekommen, um die Häuser von Metallo zurückzubekommen, weil wir unbegleitete Minderjährige sind. Wir schlafen auf der Straße. Ich habe am 12. Januar angefangen, auf der Straße zu schlafen. Ich habe meinen Antrag gestellt und sie haben gesagt, dass ich nicht als Minderjähriger anerkannt werde.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann. Zuerst zu den aktuellen Zahlen zu den globalen Rüstungsausgaben.
Fast 2.500 Milliarden US-Dollar. So viel wurde im letzten Jahr global für das Militär ausgegeben. Das sind 7% mehr als noch im Jahr davor. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Seit Beginn der SIPRI-Dokumentation im Jahr 1988 wurde noch nie so viel Geld für Militär ausgegeben wie im letzten Jahr. Auch inflationsbereinigt liegen die Zahlen heute bedeutend über den globalen Militärausgaben während des Kalten Krieges, so SRF. Der Anstieg sei vor allem auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine und die eskalierenden geopolitischen Spannungen in Asien und Ozeanien sowie im Nahen Osten zurückzuführen, so der Bericht. Die USA und China sind für rund die Hälfte der globalen Militärausgaben verantwortlich. Die russischen Militärausgaben waren im letzten Jahr ein Viertel höher als im Jahr 2022. In den letzten 10 Jahren, seit Beginn der Krim-Annexion, haben Russlands Militärausgaben um fast 60% zugenommen. Saudi-Arabien und Indien belegen hinter Russland Platz 4 und 5 der Länder mit den höchsten absoluten Militärausgaben. Auch Israels Militärausgaben sind im letzten Jahr um rund einen Viertel gestiegen, vor allem nach dem 7. Oktober. Gegenüber SRF vergleicht der SIPRI-Direktor Dan Smith die Rüstungsausgaben mit einem steigenden Thermometer. Das Thermometer zeige derzeit an, dass die Welt Fieber habe, also gar nicht gesund sei. Die Schweizer Militärausgaben sind im letzten Jahr um knapp 3% angestiegen.
Und damit zu den weiteren Meldungen des Tages, zuerst nach Ecuador.
Ein Ja für die harte Hand gegen Kriminalität im Andenstaat. Die Mehrheit der ecuadorianischen Bevölkerung stimmte gestern bei einem Referendum für den Einsatz des Militärs zur Wahrung der inneren Sicherheit. In Zukunft kann die Polizei zusammen mit dem Militär auf Straßen patrouillieren, um organisiertes Verbrechen aufzudecken. Bisher war die Patrouille des Militärs nur im Ausnahmezustand möglich. Der Präsident Daniel Noboa spricht von einem Triumph, berichtet die deutsche Tageszeitung Taz. Noboa ist erst seit 5 Monaten im Amt, welches er inmitten einer Sicherheitskrise übernommen hat. Ecuador galt jahrelang als ruhig. Seit Monaten gerät Ecuador wegen organisierter Kriminalität, Drogenhandel und blutigen Gefängnisaufständen immer wieder in die Schlagzeilen. Gewählt wurde gestern auch im spanischen Baskenland, wo das linksnationalistische Wahlbündnis einen historischen Sieg errang. Rund ein Drittel der Stimmen holte das linke Bündnis und ist damit gleichauf mit der konservativen baskisch-nationalistischen Partei, die seit über 40 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung in der Autonomieregion die Regierung bildet. Verloren hat hingegen die spanische Linkspartei Podemos. Sie hat alle ihrer 6 Abgeordnetenplätze verloren. Laut der deutschen Tageszeitung Taz hat wohl ein Großteil der Podemos-Wählerschaft dieses Mal dem baskischen linksnationalistischen Bündnis die Stimme gegeben. In die Schweiz. Die Nationalbank erhöht die Mindestreserveanforderungen Schweizer Banken. In Zukunft gilt eine Mindestreservepflicht von 4% statt bis anhin 2,5%. Das kommuniziert heute früh die Nationalbank. In den Kanton Bern. Die Gemeinde Könitz weist für das Jahr 2023 einen Ertragsüberschuss von über 11 Millionen Franken aus. Das Ergebnis erlaube es der Gemeinde, den Nachholbedarf bei den Investitionen in den kommenden Jahren anzugehen und erstmals seit langem die Schuldenlast leicht zu reduzieren, das kommuniziert heute die Gemeinde Könitz. Und damit zum Wetter. In der Nacht auf morgen Dienstag schneit es, entsprechend kalt und nass wird es morgen bei Temperaturen von bis zu 6 Grad. Am Mittwoch wird es wechselhaft, zwischen Wolken und Regen zeigt sich ab und an die Sonne bei 7 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Klimaerhitzung schreitet voran. In den letzten Monaten häuften sich Meldungen über Hitzerekorde. Wo solche Meldungen stets nur eine Momentaufnahme sind, bieten Jahresberichte eine etwas breitere Perspektive. Der EU-Klimaerhitzungsdienst Copernicus hat heute in Zusammenarbeit mit der zur UNO gehörenden Weltorganisation für Meteorologie den Klimabericht fürs vergangene Jahr in Europa herausgegeben. Rabe Info Politikredaktorin Sarah Heinzmann hat sich den Bericht etwas genauer angeschaut. Sarah, wie sah das Klima im vergangenen Jahr in Europa insgesamt aus?
Ja, das letzte Jahr war das heißeste oder zweitheißeste Jahr in Europa seit Messbeginn, je nachdem, welchen Datensatz man verwendet. Insgesamt waren 11 Monate überdurchschnittlich heiß. Der September war gar der heißeste September, der je in Europa gemessen wurde.
Es war also eines der heißesten Jahre für Europa. Entspricht das einer anhaltenden Entwicklung oder war das eher ein Einzelfall?
Das entspricht definitiv einer Entwicklung. Die drei heißesten Jahre in Europa haben sich alle seit dem Jahr 2020 ereignet. In die letzten 27 Jahre fallen gut die 10 heißesten Jahre in Europa. Es ist also eine anhaltende Entwicklung, die sich gerade in den letzten Jahren intensiviert hat.
Wie überall auf der Welt wird es also auch in Europa rasant heißer. Diese steigenden Temperaturen haben ja oft Extremwetterereignisse zur Folge. Was ist hierbei im letzten Jahr denn besonders herausgestochen?
Ja, da gibt es so einiges an Ereignissen, die das letzte Jahr geprägt haben. So verzeichnete das letzte Jahr etwa die höchste Anzahl an Tagen mit extremer Hitzebelastung. Das Jahr war außerdem geprägt von Waldbränden und Dürren einerseits und Überschwemmungen andererseits.
Extreme Hitze, Waldbrände und Dürren. Hatten wir also auch einen rekordwarmen Sommer letztes Jahr?
Nein, der vergangene Sommer war nicht der heißeste. Allerdings war der Sommer letztes Jahr in Europa geprägt von starken Gegensätzen. Während der Juni im Nordwesten Europas der heißeste Juni in der Region war, gab es am Mittelmeer überdurchschnittlich viel Niederschlag. Im Juli war es dann genau umgekehrt. August und September waren dann aber vor allem von Überschwemmungen geprägt. Im August hauptsächlich in Slowenien und Skandinavien, im September in Griechenland, Bulgarien und der Türkei.
Soweit also die Auswirkungen der Klimakrise in Europa. Wie sah das Klima im vergangenen Jahr denn global aus?
Auf den ganzen Planeten bezogen war das vergangene Jahr das heißeste seit Messbeginn. Es war auch das erste Jahr, in dem die Temperatur an jedem Tag über 1 Grad heißer war als im vorindustriellen Zeitalter. Vom Juni an war zudem jeder Monat der heißeste im Vergleich mit den jeweiligen Monaten der Vorjahre. Der Juni war also der heißeste Juni seit Messbeginn, der Juli der heißeste Juli und so weiter bis zum Dezember.
Ein Bericht voll mit Hiobsbotschaften also. Gibt es auch Positives aus dem Bericht zu lesen?
Ja, im vergangenen Jahr war der Anteil des erneuerbar produzierten Stroms so hoch wie noch nie und lag mit 43% um einiges höher als im Vorjahr. Vor dem Hintergrund der extremen Ereignisse und der voranschreitenden Klimakrise ist das aber nur ein kleiner Erfolg. Insgesamt sind die Ergebnisse des Berichts doch recht alarmierend.
Sarah Heinzmann hat sich den Jahresbericht des EU-Klimaerhitzungsdienstes Copernicus angeschaut. Vielen Dank, Sarah, für deine Einschätzungen.
Rabe Info.
In Paris steht momentan alles im Zeichen der Olympischen Sommerspiele. Neben Sport und Kommerz heißt das in der französischen Hauptstadt momentan vor allem eines: Verdrängung. Das betrifft auch zahlreiche unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die aus der Stadt verdrängt werden sollen. Anfang April haben mehrere hundert unbegleitete jugendliche Flüchtende ein Haus im Stadtteil Belleville besetzt. Das sogenannte Maison de Métaillon befindet sich im Osten der Stadt. Die jugendlichen BesetzerInnen organisieren sich im Collectif des Jeunes du Parc. Ein Beitrag von Radio Corax.
Wir sind junge, unbegleitete Minderjährige, die der Staat nicht anerkennen will. Wir leiden unter Rassismus. Wir wohnen hier und das ist es, was wir wollen. Wir wollen ihre Unterstützung. Wir brauchen die Wohnungen, wir brauchen die Anerkennung unserer Minderjährigkeit. Wir brauchen Verkehrsmittel, wir brauchen gute Lebensbedingungen, wie jeder Franzose hier. Wir haben alles gesagt. Wir zeigen uns stark.
Neben der Verwaltung der Besetzung organisiert das Kollektiv bereits seit Monaten Demos und Kundgebungen, um auf die prekäre Lage der Jugendlichen aufmerksam zu machen. Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus einem Redebeitrag einer Aktivistin des Kollektivs bei einer Kundgebung vor dem besetzten Haus gehört. Dort spricht auch Usman, der ebenfalls aktiv im Kollektiv ist und erklärt, warum er Teil der Besetzung ist.
Heute sind wir gekommen, um die Häuser von Metallo zurückzubekommen, weil wir unbegleitete Minderjährige sind. Wir schlafen auf der Straße. Ich habe am 12. Januar angefangen, auf der Straße zu schlafen. Ich habe meinen Antrag gestellt und sie haben gesagt, dass ich nicht als Minderjährige anerkannt werde.
In den ersten Tagen nach der Besetzung finden fast täglich Kundgebungen vor dem Maison de Metallo statt. Neben solidarischen Teilnehmenden kommen dort auch viele NachbarInnen mit den BesetzerInnen ins Gespräch. Wie das Kollektiv zur Besetzung des Hauses gekommen ist, erklärt Jeanne, die ebenfalls ein Teil des Kollektivs ist.
C'est un collectif qui s'appelle les Jeunes du Parc de Belleville qui ont décidé d'occuper parce qu'ils réclament des logements pour tous les mineurs isolés en recours qui sont actuellement à Paris. Donc en fait, c'est une occupation qui a commencé sans forçage.
Es handelt sich um ein Kollektiv namens Les Jeunes du Parc de Belleville, die beschlossen haben zu besetzen, weil sie Wohnungen für alle unbegleiteten Minderjährigen fordern, die sich gerade in Paris aufhalten und auf der Straße leben.
Dass sich um einen öffentlich zugänglichen Ort handelt, mussten wir keine Gewalt anwenden. Weder bei der Einrichtung der Besetzung noch beim Zugang zum Haus. Wir sind einfach nachmittags gekommen und haben beschlossen zu bleiben.
Das liegt daran, dass die Stadt Paris und der französische Staat die Minderjährigen nicht aufnehmen, während sie auf ihre Anhörung vor dem Richter warten, um erstmal über die Anerkennung ihrer Minderjährigkeit zu entscheiden. Die restlichen Jugendlichen wurden bereits von der Stadt Paris in Turnhallen untergebracht. Die Bedingungen in diesen Turnhallen sind aber wirklich miserabel. Das Essen ist schlecht, die Jugendlichen haben super strenge Arbeitszeiten, die Wachleute gehen ihnen auf die Nerven. Und tatsächlich drohen die Turnhallen wegen der Olympischen Spiele geräumt zu werden, weil die Präfektur offenbar rund 40 Turnhallen für die Zeit der Spiele für Polizisten beschlagnahmen wird. Die Präfektur sagt den Jugendlichen, dass sie in Bussen nach Marseille gebracht werden, aber die wollen nicht nach Marseille, weil sie in Marseille nicht die gleiche medizinische Betreuung wie in Paris erhalten können.
Aber worum geht es hier genau? Um das zu verstehen, hilft es, die rechtliche Situation von unbegleiteten Minderjährigen in Frankreich zu kennen. Ein Minderjähriger, der ohne seine Familie einreist, hat die gleichen Grundrechte wie französische Minderjährige. Bei der Ankunft in Frankreich wird von den Behörden ein Gutachten erstellt, das über den Wahrheitsgehalt der Minderjährigkeit entscheidet. Die Behörden entscheiden also, ob die Jugendlichen als minderjährig anerkannt werden oder abgelehnt werden. Wird die Unterstützung der Minderjährigkeit abgelehnt, können Jugendliche eine Beschwerde vor dem Jugendrichter einlegen. Dieser prüft dann erneut über ihre Minderjährigkeit. Die Jugendlichen, die derzeit das Maison de Metallo in Belleville besetzen, befinden sich genau in dieser Situation. Sie warten seit Monaten auf ihre Berufung vor dem Jugendrichter, ohne den Termin der Anhörung zu kennen. In dieser Zeit des Wartens sind die Jugendlichen von der Stadt aus auf sich allein gestellt, ohne Unterkunft, ohne Papiere. Außerdem wurde ihnen nun, wie auch Jeanne schon erwähnt hat, vorgeschlagen, Paris zu verlassen. Mit Bussen sollen sie nach Marseille und in andere Städte im näheren Umkreis von Paris gebracht werden.
Da findet seit Monaten eine Umverteilung statt, und zwar weg von Paris, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Leute, die von solchen Notunterkünften abhängen, da geht es um minderjährige Unbegleitete oder um minderjährige Unbegleitete, deren Minderjährigkeit noch im Gerichtsverfahren festgestellt werden muss, die werden systematisch aus Paris rausgekarrt. Manche findet man in der Bretagne wieder, manche in Ostfrankreich in Straßburg, vor allem aber im Raum Orléans. Orléans ist die nächste an Paris, an den Großraum Paris angrenzende Großstadt, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, weil Paris soll sich ja dann sauber der Welt präsentieren, wenn die Olympischen Spiele beginnen.
Einmal an dem neuen Ort angekommen, müssen die unbegleiteten Jugendlichen dann entweder einen Weg finden, sich ihre Reise nach Paris zu finanzieren, um etwa zu Gerichtsterminen oder zu anwaltlichen Beratungen zurückzukehren, da ihr Prozess ja in Paris gestartet ist. Oder sie geben die Klage in Paris auf und versuchen, ein neues Gesuch in Marseille oder in der anderen Stadt zu stellen. Das bedeutet aber, dass das langwierige Prozedere von neuem gestartet werden muss, mit dem Risiko, dass auch hier ihre Minderjährigkeit nicht anerkannt wird. Das kann sich dann erneut über Wochen, Monate oder sogar Jahre ziehen. Dabei sind die Jugendlichen in dieser Prozedur immer wieder mit undurchsichtigen, bürokratischen Abläufen und rassistischen Strukturen in den Behörden konfrontiert, wie Usman berichtet.
Und wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Sie versuchen alles, was sie können, um uns im Anerkennungsprozess zu verunsichern. Ich habe keine Ahnung, wenn ich den Tag, an dem ich geboren wurde, als mein Geburtsdatum angebe und dir das sage, wie kannst du sagen, dass das, was ich sage, nicht stimmt? Denn ich sage es auf Französisch. Aber wenn ich sehr gut Französisch spreche, sagt er, dass ich nicht minderjährig bin. Wir müssen sehr gut Französisch sprechen können, denn wir befinden uns auf französischem Territorium. Wir müssen uns durchschlagen, damit wir ein bisschen reden, damit sie auch verstehen können, was wir sagen. Es gibt viele Migranten, Frauen und Kinder, die auf der Straße schlafen. Es ist so verrückt. Seit dem 12. Januar bin ich hier und schlafe auf der Straße. Zweimal schon hat uns die solidarische Unterstützungsstruktur geholfen. Sie haben geholfen, uns Essen ausgeteilt und Kleidung, damit wir uns richtig anziehen können. Denn wenn du dich wie ein Verrückter anziehst, werden sie dich behandeln, als ob du verrückt bist. Und sie sind auch nicht verrückt, also helfen sie uns, etwas zu haben. Sie wissen, dass auch wir Kinder sind, auch wenn wir Afrikaner sind. Wir sind alle Menschen. Es gibt keine weiße Haut, keine schwarze Haut, das gibt es nicht. Wir alle atmen die gleichen Dinge. Also muss der Staat erfahren, dass es hier Minderjährige gibt. Deshalb sind wir hierher gekommen, um diese Häuser zu besetzen, damit die Stadt erfährt, dass wir leiden.
Ein weiterer wichtiger Punkt für den Verbleib in Paris: In Marseille und anderen Städten fehlen die solidarischen Unterstützungsstrukturen. Für den Alltag der Jugendlichen sind diese aber sehr wichtig, da der Alltag ohne Papiere durch die rassistischen Asyl- und Migrationsgesetze, wie etwa das sogenannte Loi d'Amanon, stark eingeschränkt sind. Die Besetzung im Maison de Métallos soll aber nicht nur als Dreh- und Angelpunkt des Kampfes der Jugendlichen um Selbstbestimmung und Papiere dienen, sondern Anstoß bieten für eine breitere Vernetzung. Neben dem Kollektiv de Jeunes du Parc ist hier auch das Netzwerk Ventim Solidaire, eine Nachbarschaftsvernetzung aus dem nahen 20. Arrondissement, vor Ort. Für Mathieu von der Ventim Solidaire kommt der Besetzung eine besondere Wichtigkeit zugute.
C'est un lieu à partir duquel on va tous et toutes s'organiser.
Dies ist ein Ort, von dem aus wir uns alle organisieren werden. Alle, die die Minderjährigen unterstützen wollen. Alle, die die Kollektive der Sans Papier unterstützen wollen, die ebenfalls an der Seite der unbegleiteten Minderjährigen stehen, müssen an diesen Ort kommen. Die Jugendlichen wollen in Paris bleiben. Diesen Ort, von dort aus werden sie sich organisieren. Von hier aus werden sie Demonstrationen und Kundgebungen organisieren. Man muss hierher kommen. Man muss die Jugendlichen unterstützen.
Dieser Wunsch nach gemeinsamer Solidarität scheint zumindest in Teilen Wirklichkeit zu werden. Am 9. April, also am Tag 4 der Besetzung, folgten knapp 200 Menschen einem spontanen Kundgebungsaufruf. Ein paar Tage später, am 12. April, laufen auf einer Demonstration 2000 Menschen vom Place de la République bis vor das besetzte Haus. Diese Aufmerksamkeit und Solidarität ist für das Kollektiv sehr wichtig, meint Usman. Denn nur gemeinsam können sie ihre Ziele erreichen und auf ihre Situation aufmerksam machen.
Sie werden uns helfen, das Ziel, das wir hier anstreben, zu erreichen. Denn das, was uns hier passiert, ist nicht normal. Was sie tun, ist nicht normal. Was ich da sehe, das ist widerlich. Ich möchte, dass der französische Staat weiß, was er da macht. Das sind ihre Kinder, die draußen schlafen. Stellen wir uns doch das Kind eines Franzosen vor, das draußen schläft. Kann er sein goldenes Kind auf der Straße sehen, 4 Monate oder 5 Monate lang? Sein goldenes Kind auf der Straße? Niemals. Das kann er nicht akzeptieren. Aber da wir Afrikaner sind, können wir alles annehmen. Wir sind hier, wir haben 5 Monate, 3 Monate, 2 Monate, 1 Jahr auf der Straße verbracht. Wir sind nicht hierher gekommen, um die Arme zu verschränken oder um straffällig zu werden. Wir wollen unsere Rechte einfordern, wir wollen unsere Forderungen erreichen.
Parce que nous sommes venus, c'est un pays de droit. Donc on veut réclamer nos droits aussi. Nous ne sommes pas venus ici pour croiser les bras ou sorte d'être délinquants. Nous sommes venus pour un objectif. On veut atteindre nos objectifs aussi.
Einen Beitrag von Radio Korax haben wir soeben gehört.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 22. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info hatte Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Noah Piu. Macht's gut, heit schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.